Diese Sanftmut, hinter der sich ein so junger und schon so ausgeprägter Wille verbarg, war schuld daran, dass sie 4 Monate mit ihrer Schwiegermutter unter einem Dach verbringen und 4 Monate lang die beständigen Bespitzelungen, die ihrer inneren Ruhe, ihrer noch empfindlichen Gelassenheit, ihrem diplomatischen Geschick täglich gestellten Fallen umgehen musste. Charlotte Pelou, die hingerissen war von der Nähe eines so zarten Opfers, verlor ein wenig den Kopf und vergeudete ihre Giftpfeile bis um sich. »Nur immer mit der Ruhe, Madame Pelou«, warf Cherie von Zeit zu Zeit ein. »Über wen wollen Sie denn im nächsten Winter herfallen, wenn ich Ihnen jetzt nicht Einhalt gebiete?« Edmé blickte ihren Mann mit Augen an, in denen Angst und Dankbarkeit zugleich flackerten, und versuchte nicht übermäßig nachzudenken, Madame Pelou nicht zu oft anzusehen. Eines Abends sagte Charlotte, 3-mal und wie unabsichtlich über die Chrysanthemen des Tafelaufsatzes hinweg, »Lea« zu Edmé. Cherie senkte seine satanischen Augenbrauen. »Madame Pelou, ich glaube, Sie leiden an Gedächtnisschwäche. Erscheint Ihnen eine Isolierungskur erforderlich?« Charlotte Pelou schwieg eine Woche lang. Doch Edmé wagte niemals, ihren Mann zu fragen, »Bist du meinetwegen zornig geworden? Hast du wirklich mich verteidigt, nicht die andere Frau, die vor mir?« Ihre Kindheit und ihre Jugend hatten sie Geduld gelehrt, Hoffnung, Schweigen und den leichten Umgang mit den Waffen und Tugenden der Gefangenen. Die schöne Marie-Laure hatte ihre Tochter nie gescholten. Sie beschränkte sich darauf, sie zu bestrafen. Niemals ein hartes Wort, niemals ein zärtliches Wort. Die Einsamkeit, dann das Internat, dann wieder die Einsamkeit von ein paar Ferienwochen, die häufige Verbannung in ein hübsch eingerichtetes Zimmer, schließlich die Drohung mit einer Heirat, irgendeiner Heirat, sobald die Augen der zu schönen Mutter in ihrer Tochter eine andere Schönheit heranwachsen sahen, eine schüchterne, wie unterdrückte und daher umso rührendere Schönheit. Verglichen mit dieser Mutter aus gefühllosem Elfenbein und Gold war die dralle Bosheit der Charlotte Pelou geradezu rosig. »Du hast Angst vor meiner verehrten Mutter?« fragte Cherie sie eines Abends. Edmé lächelte, verzog unbekümmert den Mund. »Angst? Nein. Man fährt zusammen, wenn eine Tür zuschlägt, aber man hat keine Angst. Angst hat man vor der Schlange, die unter ihr hindurchkriecht.« »Eine außergewöhnliche Schlange, Marie-Laure, was?« »Außergewöhnlich.« Er wartete auf ein Geständnis, das nicht kam, und legte freundschaftlich einen Arm um die schmalen Schultern seiner Frau. »Wir sind so etwas wie Waisenkinder, wir beiden, oder?« »Ja, wir sind Waisenkinder. Wir sind so lieb.« Sie schmiegte sich an ihn. Sie waren allein in der Halle. Madame Pelou bereitete oben, wie Cherie es nannte, ihr Gift für den nächsten Tag vor. Die hinter den Scheiben noch kalte Nacht spiegelte wie ein Teich Möbel und Lampen wider. Edmé fühlte sich geborgen, beschützt und voller Vertrauen in den Armen dieses Unbekannten. Sie hob den Kopf und schrie vor Ergriffenheit auf, denn er hatte dem Lüster ein herrliches und verzweifeltes Gesicht zugekehrt, und in seinen geschlossenen Augen funkelten zwischen den Wimpern 2 zurückgehaltene Tränen. »Cherie, Cherie, was hast du denn?« Gegen ihren Willen hatte sie ihm diesen allzu zärtlichen Kosenamen gegeben, den sie niemals aussprechen wollte. Verwirrt hörte er auf den Ruf und lenkte seinen Blick wieder auf sie. »Cherie, mein Gott, ich habe Angst, was ist dir?« Er schob sie ein wenig von sich, hielt sie an den Armen fest und sah ihr ins Gesicht. »Mein Gott, diese Kleine, wovor hast du nur Angst?« Er überließ ihr seine samtenen, durch diese eine Träne noch verschönten, friedlichen, weit geöffneten, rätselhaften Augen. Edmé wollte ihn gerade beschwören, zu schweigen, als er weitersprach. wie dumm wir doch sind. Auf den Gedanken zu kommen, wir seien Waisen, einfach idiotisch. Es ist wirklich wahr. Er machte wieder sein komisch, wichtigtuerisches Gesicht und sie atmete auf, überzeugt, dass er nun schweigen würde. Während er sich sorgfältig daran machte, die Kandelaber zu löschen, wandte er sich mit sehr naiver oder auch sehr durchtriebener Eitelkeit zu Edmé. »Sag mal, warum eigentlich sollte nicht auch ich ein Herz haben?« »Was tust du da?« Obwohl er sie fast leise angesprochen hatte, traf der Klang von Cheris Stimme Edmé derart, dass sie vornüber sank, als hätte er sie gestoßen. Sie stand vor einem weit geöffneten Schreibtisch und legte beide Hände auf verstreute Papiere. »Ich räume auf«, sagte sie mit matter Stimme. Sie hob eine Hand, die wie erstarrt in der Luft hängen blieb. Dann schien sie zu erwachen und hörte auf zu lügen. »Also, Fred, du hattest zu mir gesagt, du würdest es schrecklich finden, dich für unseren baldigen Umzug selbst um alles kümmern zu müssen, was du mitnehmen möchtest, dieses Zimmer, diese Möbel. Ich wollte in bester Absicht aufräumen, sortieren und dann war auf einmal das Gift da, die Versuchung, die bösen Gedanken, der böse Gedanke. Ich bitte dich um Verzeihung. Ich habe an Dinge gerührt, die mich nichts angehen.« Tapfer zitterte sie und wartete. Er stand da, mit gesenkter Stirn und geballten Fäusten, in einer drohenden Haltung, doch er schien seine Frau nicht zu sehen. Sein Blick war so verschleiert, dass ihr von dieser Stunde nur die Erinnerung an ein Gespräch mit einem Mann mit fahlem Blick zurückblieb. »Ach so«, sagte er schließlich, »du hast nach Liebesbriefen gesucht.« Sie sagte nicht nein. »Du hast nach meinen Liebesbriefen gesucht.« Er lachte mit seinem unbeholfenen, gezwungenen Lachen. Edmé errötete gekränkt. »Du hältst mich sicher für dumm. Du bist nicht der Mann, der es versäumt, sie in Sicherheit zu bringen oder zu verbrennen. Und schließlich ging es mich ja auch gar nichts an. Mir geschieht ganz recht. Du wirst mir deswegen doch nicht allzu böse sein, Fred.« Sie bat mit ein wenig Überwindung und versuchte, ein hübsches Gesicht zu machen, mit gespitzten Lippen, die obere Gesichtshälfte im Schatten ihres lockigen Haars verborgen. Doch Cheri änderte nichts an seiner Haltung und sie bemerkte zum ersten Mal, dass sein schöner, makelloser Teint durchsichtig wie eine weiße Winterrose wirkte und das Oval seiner Wangen eingefallen war. »Liebesbriefe«, wiederholte er, »das ist ja zum Totlachen.« Er machte einen Schritt und packte mit vollen Händen Papierstöße, die er durch die Luft warf, Postkarten, Restaurantrechnungen, Briefe von Lieferanten, Telegramme von kleinen Liebschaften einer Nacht, Rohrpostbriefe schmarotzerischer Freunde, 3 Zeilen, 5 Zeilen, ein paar schmale, knapp gehaltene Seiten in der scharfkantigen Handschrift der Madame Pelou. Cheri drehte sich zu seiner Frau um. »Ich habe keine Liebesbriefe.« »Oh«, protestierte sie, »warum willst du...« »Ich habe keine«, unterbrach er sie. »Du kannst das nicht verstehen. Ich hatte es gar nicht bemerkt. Ich kann überhaupt keine Liebesbriefe haben, denn...« Er hielt inne. »Ach, warte einen Augenblick. Doch, einmal, ich erinnere mich. Ich hatte nicht nach La Bourboule fahren wollen und da... Warte, einen Augenblick.« Er zog Schubladen auf, warf fieberhaft Papiere auf den Teppich. »Das ist doch unglaublich. Was habe ich nur damit gemacht? Ich hätte geschworen, er wäre oben in der linken... Nein!« Heftig stieß er die leeren Schubladen zu und richtete einen gewichtigen Blick auf Edmé. »Du hast nichts gefunden? Du hast nicht zufällig einen Brief an dich genommen, der so begann? Aber nein, ich langweile mich nicht. Man sollte sich jeden Monat für 8 Tage trennen. Und dann ging es mit ich weiß nicht was weiter über ein Geißblatt, das bis zum Fenster hinaufkletterte. Er schwieg nur, weil sein Gedächtnis ihn im Stich ließ und deutete eine Geste der Ungeduld an. Edmé, die angespannt und zerbrechlich vor ihm stand, gab nicht nach. »Nein, nein, ich habe nichts an mich genommen«, betonte sie in einem schroffen, gereizten Ton. »Seit wann bin ich imstande, etwas an mich zu nehmen? Einen dir so kostbaren Brief hast du einfach herumliegen lassen? Bei so einem Brief muss ich dich nicht erst fragen, ob er von Lea stammte.« Er fuhr leicht zusammen, doch nicht, wie Edmé es erwartet hatte. Ein flüchtiges, halbes Lächeln huschte über das schöne, verschlossene Gesicht und mit leicht zur Seite geneigtem Kopf, aufmerksamen Augen und dem köstlichen Bogen seines entspannten Mundes lauschte er vielleicht dem Echo eines Namens. Edmés ganze junge und ungezähmte Liebeskraft entlud sich in Schreien, Tränen, Gesten der sich windenden oder zum Kratzen ausgestreckten Hände. »Geh, ich hasse dich, du hast mich nie geliebt, du scherst dich so wenig um mich, als gäbe es mich überhaupt nicht. Du verletzt mich, du verachtest mich, du bist ein Flegel, du denkst nur an diese alte Frau. Deine Neigungen sind krank, sind abartig, sind. Du liebst mich nicht. Warum, frage ich mich, warum hast du mich geheiratet? Du bist... Sie schüttelte den Kopf, wie ein am Hals gepacktes Tier, und als sie den Nacken zurückwarf, um nach Atem zu ringen, sah man die milchigen, ebenmäßigen kleinen Perlen ihres Colliers schimmern. Verblüfft betrachtete Cherie die unkontrollierten Bewegungen dieses bezaubernden, bebenden Halses, den Ruf der ineinander verkrallten Hände und vor allem diese Tränen. Er hatte noch nie so viele Tränen gesehen. Wer hatte jemals vor ihm, um ihn geweint? Niemand. Madame Pelou? Aber die Tränen von Madame Pelou, dachte er, die zählen nicht. Lea? Nein. Tief in seiner verborgensten Erinnerung sah er fragend in zwei Augen von aufrichtigem Blau, die allein aus Lust, aus Schalk und leicht spöttischer Zärtlichkeit geglänzt hatten. So viele Tränen bei dieser jungen Frau, die wild um sich schlägt. Was tut man angesichts so vieler Tränen? Er wusste es nicht. Dennoch streckte er den Arm aus, und als Edmé vielleicht aus Furcht vor einer Grobheit zurückwich, legte er ihr seine schöne, zarte, nach Parfum duftende Hand auf den Kopf und liebkoste diesen wirren Kopf, indem er versuchte, eine Stimme und Worte nachzuahmen, deren Macht er kannte. »Na, na, was ist denn nur?« Edmé stürzte plötzlich los und sank auf einen Sessel, in dem sie sich ganz klein zusammenkauerte, und sie begann leidenschaftlich zu schluchzen, mit einer Heftigkeit, die stürmischem Lachen und dem Zucken eines Freudentaumels glich. Ihr zarter, zusammengekrümmter Körper wurde von Kummer, eifersüchtiger Liebe, Wut und einer ihr selbst fremden Unterwürfigkeit geschüttelt, und doch fühlte sie sich wie der Kämpfer mitten in der Schlacht, wie der Schwimmer im wogenden Wasser in ein neues, natürliches und bitteres Element getaucht. Sie weinte lange und beruhigte sich nur schwer, in kurzen Pausen, auf die immer wieder ein starkes Beben, ein krampfhaftes Aufschluchzen folgten. Cherie hatte sich neben sie gesetzt und fuhr fort, ihr sanft über die Haare zu streichen. Seine eigene Ergriffenheit war verflogen und er langweilte sich. Er ließ seinen Blick über Edmé schweifen, die schräg auf dem harten Kanapee lag, und ihm missfiel, dass dieser ausgestreckte Körper mit seinem hochgerutschten Kleid, seinem herabgeglittenen Schultertuch, die Unordnung des Raums noch verstärkte. Er hatte nur ganz leise vor Langeweile geseufzt, doch sie hatte ihn gehört und richtete sich auf. »Ja«, sagte sie, »ich gehe dir auf die Nerven.« »Ach, es wäre besser«, er unterbrach sie aus Furcht vor einem Wortschwall, Das ist es überhaupt nicht. Aber ich weiß nicht, was du willst. Was ich will? Was ich? Sie hob ihr von all den Tränen gerötetes Gesicht. Hör mir gut zu. Er nahm ihre Hände. Sie wollte sich losreißen. Nein, nein, ich kenne diese Stimme. Du willst mir wieder einen deiner überspannten Vorträge halten. Wenn du in diesem Ton sprichst und diese Miene aufsetzt, dann weiß ich, du willst mir nur beweisen, dass deine Augen wie eine Streifenbarbe geschwungen sind und dein Mund die Form einer auf dem Rücken liegenden Drei hat. Nein, nein, ich will nicht. Sie schimpfte auf kindische Weise und Cherie wurde entspannter, denn er spürte, dass sie beide sehr jung waren. Er schüttelte die warmen Hände, die er festhielt. Aber so hör mir doch zu. Mein Gott, ich will nur wissen, was du mir vorwirfst. Gehe ich abends ohne dich aus? Nein. Lasse ich dich tagsüber oft allein? Unterhalte ich eine heimliche Korrespondenz? Ich weiß nicht. Ich glaube nicht. Er drehte sie wie eine Puppe hin und her. Habe ich vielleicht ein eigenes Zimmer? Bin ich nicht gut in der Liebe? Sie zögerte und lächelte mit argwöhnischem Scharfsinn. Das nennst du Liebe, Fred? Es gibt dafür noch andere Worte, aber die schätzt du nicht. Was du Liebe nennst, kann nicht gerade das eine Art Alibi sein? Überstürzt fügte sie hinzu. Ich verallgemeinere natürlich, Fred, verstehst du? Ich sage, kann sein, in gewissen Fällen. Er ließ Edmés Hände fallen. Das, sagte er kalt, das war dumm von dir. Warum? Fragte sie leise. Er pfiff, das Kinn in die Luft gestreckt und entfernte sich ein paar Schritte. Dann ging er wieder auf seine Frau zu und musterte sie wie eine Fremde. Ein schreckliches Tier braucht nicht loszuspringen, um Furcht einzuflößen. Edmé sah, dass seine Nasenflügel bebten und seine Nasenspitze weiß war. »Pah«, schnaufte er, während er seine Frau ansah. Er zuckte mit den Schultern und wandte sich ab. Als er das andere Ende des Raumes erreicht hatte, kehrte er um. »Pah«, wiederholte er, »was sie nicht sagt.« »Wie bitte?« »Was sie nicht sagt. Was meint sie damit?« Die nimmt sich etwas heraus, unglaublich. Wütend stand sie auf. »Fred«, schrie sie, »in diesem Ton sprichst du nicht noch einmal mit mir. Für wen hältst du mich eigentlich?« »Für eine dumme Gans. Hatte ich nicht soeben die Ehre, dir das zu sagen?« Er tippte ihr mit einem harten Zeigefinger auf die Schulter, und sie litt darunter wie unter einer schweren Verletzung. »Du bist doch Abiturientin. Gibt es nicht irgendwo einen Ausspruch, der besagt, rührt das Messer nicht an, den Dolch, oder wie immer das Ding heißt. Das Beil«, sagte sie unwillkürlich. »Richtig. Nun, mein Kleines, man soll das Beil nicht anrühren. Das heißt so viel wie, einen Mann nicht verletzen, in seinen Gunstbezeigungen, wenn ich mich so ausdrücken darf. Du hast mich in dem verletzt, was ich dir zum Geschenk mache. Du hast mich in meinen Gunstbezeigungen verletzt.« »Du sprichst wie eine Kokotte«, stammelte sie. Sie errötete, verlor ihre Kraft und ihre Fassung. Sie hasste ihn dafür, dass er blass blieb, dass er eine Überlegenheit bewahrte, deren ganzes Geheimnis in der Haltung des Kopfes, dem festen Stand seiner Beine, der Ungeniertheit seiner Schultern und Arme lag. Wieder bohrte sich der harte Zeigefinger in Edmés Schulter. »Pardon, pardon. Ich würde Sie wohl verblüffen, wenn ich ganz im Gegenteil behaupten würde, dass Sie wie eine Dirne denken. In Fragen der Einschätzung kann man den jungen Pelou nicht hinters Licht führen. Bei Kokotten, wie Sie es nennen, kenne ich mich aus. Da kenne ich mich ein wenig aus. Eine Kokotte ist eine Dame, die im Allgemeinen Mittel und Wege findet, um mehr zu bekommen, als sie gibt. Verstehen Sie?« Sie verstand vor allem, dass er nicht länger »du« zu ihr sagte. 19 Jahre, weiße Haut, Haar, das nach Vanille duftet und dann im Bett geschlossene Augen und herabhängende Arme. All das ist sehr hübsch, aber ist es auch etwas Besonderes? Glauben Sie, dass es wirklich etwas Besonderes ist? Sie zuckte bei jedem Wort zusammen und jeder Stich reizte sie zum Zweikampf zwischen Frau und Mann. Möglich, dass es etwas Besonderes ist, sagte sie mit fester Stimme, aber woher solltest ausgerechnet du das wissen? Er antwortete nicht und sie beeilte sich, ihren Vorteil zu nutzen. Ich habe, sagte sie, in Italien Männer gesehen, die schöner waren als du. In den Straßen wimmelt es nur so davon. Meine 19 Jahre sind ebenso viel wert wie die der Nachbarin. Ein hübscher Bursche taugt ebenso viel wie jeder andere hübsche Bursche. Ach, komm, alles lässt sich regeln. Heutzutage will eine Ehe nicht mehr viel bedeuten. Anstatt uns durch lächerliche Szenen verbittern zu lassen. Er unterbrach sie mit einem nahezu mitleidigen Kopfschütteln. Ach, du armes Kind, so einfach ist das nicht. Warum? Es gibt schnelle Scheidungen, wenn man es sich etwas kosten lässt. Sie sprach mit der entschlossenen Miene einer weggelaufenen Internatsschülerin, die Mitleid erweckte. Ihr aus der Stirn gestrichenes Haar, die zarten, rundlichen Konturen ihrer Wangen ließen ihre ängstlichen, klugen Augen noch dunkler erscheinen, die Augen einer unglücklichen Frau, die fertigen, endgültigen Augen in einem noch unentschlossenen Gesicht. »Das würde gar nichts regeln«, sagte Sherry. »Warum?« »Weil«, er senkte die Stirn, auf der die Brauen wie Flügel spitz zuliefen, schloss die Augen und öffnete sie wieder, als hätte er soeben einen bitteren Schluck genommen. »Weil du mich liebst?« Sie achtete allein auf das wiedergekehrte »Du« und vor allem auf den vollen, ein wenig gedämpften Klang seiner Stimme, der Stimme ihrer schönsten Stunden. In ihrem Inneren gab sie ihm recht. »Es stimmt. Ich liebe ihn. Dagegen lässt sich vorläufig nichts unternehmen.« Die Glocke zum Abendessen läutete im Garten. Eine viel zu kleine Glocke, die noch aus der Zeit vor Madame Pelou stammte, die Glocke eines Provinzwaisenhauses mit einem traurigen und hellen Klang. Edmé erschauerte. »Oh, ich mag diese Glocke nicht.« »Ach ja?« sagte Cherie zerstreut. »Bei uns wird man zu Tisch bitten und nicht läuten. Bei uns soll es nicht zugehen wie in einer Familienpension. Du wirst sehen, bei uns...« Sie sprach, während sie den krankenhausgrünen Korridor entlang ging, ohne sich umzudrehen, und bemerkte weder die grausame Aufmerksamkeit, die Cherie ihren letzten Worten schenkte, noch sein stummes, unterdrücktes Lachen.